Okay, ja, schön, dass ihr alle gekommen seid und erstmal auch danke an das Welcome-Treff, das ist der Ort, in dem wir uns hier gerade befinden, das ist ein offener Begegnungsort, an dem Integration und Vielfalt gelebt wird. Ja, herzlich willkommen und auch herzlich willkommen an die Gruppen aus den verschiedenen Städten. Das ist einmal Perspektive Selbstverwaltung aus Berlin, Solidarisch Gröpeling aus Bremen, Werk Fidel aus Münster, die Stadtteilgewerkschaft Los aus Jena, Solidarisch Pieschen aus Dresden und Solidarische Initiative Neuenhausen aus Celle. Und dann sind auch noch Gruppen aus Erfurt und Potsdam hier. Ich würde einmal kurz vorstellen, wie wir uns den Ablauf für heute ausgedacht haben. Und zwar würden wir jetzt mit dem ersten Teil, mit den Inputs starten. Der soll so circa eine Stunde gehen. Da stellen sich die verschiedenen Gruppen vor und genau auch ihre Arbeit stellen sie auch vor. Dann gibt es eine Pause, wir haben auch Getränke und dann würde es um 16 Uhr weitergehen mit der Diskussion. Circa auch eine Stunde und dann gibt es ab 17 Uhr Küfer. Küfer ist eine Küche für alle. Genau, und dann gibt es ein offenes Ende. Bleibt noch gern hier, damit wir ja, uns austauschen können und vernetzen können und nochmal Diskussionen vertiefen können. Genau, Klos gibt es auch. Die Klos sind dort. genau, einmal geradeaus und einmal so rechts. Genau, dann, wir freuen uns natürlich auch, wenn Menschen Lust haben, zu unserer Gruppe dazuzukommen. Ihr könnt uns einfach ansprechen. Oder an der Wand ist ein QR-Code, den man hoffentlich sieht. Damit kommt ihr zu unserem Telegram-Kanal. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Unter dem QR-Code steht unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr lasst eure Kontaktmöglichkeiten da, dann schreiben wir euch. Genau, und dann würden so Einladungen zu offenen Treffen oder so kommen. Also jetzt kein regelmäßiger Newsletter oder so. Und wir nehmen die Veranstaltung auf. Für Radio Korax, das heißt, wenn ihr nicht möchtet, dass ihr aufgenommen werdet, sagt das hinterher einmal zu uns, dann würden wir das wieder rausschneiden. Genau, und bei Teil 1, weil wir viele Gruppen sind und die Zeit nicht so super lang ist, bitte nur Verständnis fragen und hebt euch tiefergehende Fragen dann für die Diskussion oder für den offenen Teil danach auf. Und dann würden wir starten. Simone stellt uns einmal vor, warum wir heute hier sind und ja.
Ja, auch hallo von mir, mein Name ist Simone. Genau, und ich lese jetzt einen Text vor, den ich nicht selber geschrieben habe. Ich hoffe, das ist okay. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die vor etwa einem halben Jahr zusammengekommen sind, um in Halle einen Prozess der Nachbarschaftsorganisierung anzustoßen. Wir kommen aus verschiedenen linken Hintergründen. Einige von uns haben schon zu Themen gearbeitet, die zumindest ein Teilbereich einer Nachbarschaftsorganisierung gelten können, insbesondere Mietkämpfe. Langfristig ist unser Ziel eine Gesellschaft, in der der kapitalistische Konkurrenzkampf und die staatliche Herrschaft überwunden sind, zugunsten von gegenseitiger Unterstützung, Kooperation und Selbstverwaltung. Dazu gehört unbedingt auch eine Überwindung von patriarchalen Strukturen, von Rassismus, Antisemitismus und allen anderen Ideologien, die manche Menschen und Menschengruppen höher oder niedriger stellt als andere. Selbstverwaltung bedeutet immer gleichberechtigte Selbstverwaltung aller MitgliederInnen einer Gesellschaft, sonst ist sie doch nur Herrschaft wieder unter einem anderen Namen. Was aber bedeutet für uns Selbstverwaltung? Es geht dabei um eine Form der Gesellschaft, in der alle Menschen bei allen Entscheidungen mitbestimmen können, die sie betreffen. Sei es am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bezüglich Infrastruktur oder Bildung und Erziehung. In der heutigen Gesellschaft werden solche Entscheidungen in der Regel von Personen und Institutionen getroffen, die sich in einer Machtposition befinden. Entweder einer politischen als Teil eines Staatsapparats oder einer ökonomischen als PrivateigentümerInnen. Die Entscheidungen werden dementsprechend in der Regel auch im Interesse des Staates oder des Privateigentums getroffen. Die Bedürfnisse der konkreten Menschen werden bestenfalls als Nebenprodukt erfüllt. Oft genug sind sie sogar ein Hindernis, das ignoriert oder überwunden werden muss. Konkret heißt das, zum Beispiel auf der Arbeit produzieren wir nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für den Profit der EigentümerInnen. Unsere Wohnungen und der Wohnungsmarkt als Ganzes sind nicht darauf ausgerichtet, dass wir menschenwürdig wohnen können, sondern dass unsere VermieterInnen mit möglichst wenig Aufwand und Kosten möglichst viel verdienen. Die Infrastruktur in den Städten, Vierteln und auf dem Land ist nicht darauf ausgerichtet, den Menschen das Leben einfacher und schöner zu machen, sondern dem Staat Geld zu sparen, Konzernen Geld zu machen oder irgendwelche Prestigebedürfnisse der EntscheidungsträgerInnen zu bedienen. Ein Beispiel dafür ist das Zukunftszentrum. Eben dieses Zukunftszentrum ist vielleicht das beste lokale Beispiel. Das bezieht sich jetzt auf Halle. Die Stadt Halle hat sich beworben, die Bundesregierung hat entschieden. Es ist völlig unklar, was das Ding eigentlich werden soll, außer ein steingewordener Werbeprospekt für die Bundesrepublik. Das Einzige, was an diesem Bauprojekt schon festzustehen scheint, ist ein neues Hotel am Riebeckplatz. Was das für uns, vor allem für die AnwohnerInnen des Riebeckplatz bedeutet, weiß niemand und interessiert anscheinend auch nicht. Selbstverwaltung würde das Gegenteil dieser gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse bedeuten. Der Grundbaustein sind Versammlungen auf den untersten gesellschaftlichen Strukturebenen, zum Beispiel in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, wo die Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen, die von diesen auch tatsächlich betroffen sind. Wie diese Entscheidungen dann umgesetzt miteinander koordiniert werden können, würde hier den Rahmen sprengen und wird hoffentlich auch noch angerissen in den Inputs, die noch kommen. Selbstverwaltung ist damit unmittelbar auch ein Gesellschaftskonzept, das sich gegen Staat und Kapital stellt und das nicht erst langfristig. Denn die Ressourcen, die für die Umsetzung der Entscheidungen an der Basis benötigt werden, werden derzeit noch von Staat und Privateigentum in Beschlag genommen. Soweit ganz kurz zur langfristigen Utopie. In unserem Gruppenfindungsprozess sind wir dann allerdings immer wieder auf das Problem gestoßen, wie wir das Ganze angehen sollen. Gerade in Deutschland befinden wir uns in einer gesellschaftlichen Situation, in der es kaum widerständige Regungen gibt, wo auch die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft ausreichend integriert und demoralisiert sind, dass sie sich gegen Herrschaft und Ausbeutung kaum mehr wehren. Und wo es doch zu Widerstand kommt, bewegt er sich meistens in den vorgegebenen, vereinzelnden rechtlichen Bahnen. Das Gefühl der Ohnmacht ist oftmals sehr groß, dass selbst zutiefst menschenunwürdige Zustände mit einem erschöpften Achselzucken hingenommen werden. In der kurzen und mittleren Frist stellt sich also die Frage, wie diese Ohnmacht aufbrechen. Wie Menschen animieren, sich für ihre ureigenen Belange einzusetzen. Wie die Idee verbreiten, dass nur Zusammenarbeit, also kollektiver Widerstand, möglicherweise langfristige und nachhaltige Veränderungen bewirken kann. Es sind letzten Endes die Fragen, welche in linken Gruppen immer wieder auftauchen. Wie kommen wir aus unserer eigenen sozialen Blase raus? Wie schaffen wir es, mit jener Idee Leute zu erreichen, die bisher weniger oder anders politisiert sind und diese dann auch in die angestrebten Selbstverwaltungsstrukturen mit einzubinden? Finden wir eine Praxis jenseits von kurzfristigen Kampagnen und Aktionen und jenseits des Wartens auf den einen großen revolutionären Augenblick, nachdem dann alles anders sein wird? Wir haben bisher in unserer Gruppe noch keine abschließenden Antworten auf diese Fragen gefunden, sind auch sehr große Fragen. Um uns aber dabei zu helfen, haben wir uns heute einige Gruppen eingeladen, die sich schon etwas länger als wir praktisch und theoretisch mit Fragen der Selbstverwaltung und Nachbarschaftsorganisierung beschäftigen.
Ja, vielen Dank, Simone. Dann würde ich als nächstes das Mikrofon, am besten das, an Perspektive Selbstverwaltung aus Berlin weitergeben. Da stellt Liam jetzt einmal Perspektive Selbstverwaltung und die Ideen aus Berlin vor. Vielen Dank.
Hallo, ich bin Liam. Ich benutze er-ihm-Pronomen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit Anfang 2023 bei Perspektive Selbstverwaltung organisiert. Ich bin da in der Ökologie-Sektion tätig und auch noch in einigen Arbeitsgruppen. Ich bin leider nicht so gut auf diesen Input vorbereitet, wie ich es gerne wollte, aber ich erzähle erstmal etwas zu uns als Organisation. Wir sind eine spezifisch anarchistische Organisation aus Berlin. Wir wurden 2019 gegründet und unser Organisationsansatz folgt dem Esbeficismo. Das ist eine anarchistische Strömung und eine Weiterentwicklung des Plattformismus aus Südamerika. Klingt sehr groß. Im Prinzip konzentrieren wir uns darauf, dass wir uns in soziale Bewegungen einmischen, in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv sind und diese einerseits unterstützen und durch progressive Forderungen als auch durch unsere Prinzipien stärken wollen. Also das heißt zum Beispiel, dass wir Basisdemokratie in sozialen Bewegungen stärken, um beispielsweise die Korrumpierung dieser Bewegung zu verhindern. Unsere Sektionen sind eben in verschiedenen Feldern tätig. Als Beispiel, wo wir auch in die Richtung Nachbarschaftsorganisierung und Nachbarschaftsorganisation tätig sind, ist die Wohnsektion. Die Wohnsektion ist bei uns involviert im Aufbau von verschiedenen Kiezgruppen, zum Beispiel in Moabit, beziehungsweise in Moabit hauptsächlich und aber bald auch in Neukölln von der MieterInnengewerkschaft in Berlin. Unser übergeordnetes Ziel ist, genauso wie ihr es auch schon gesagt habt, die Überwindung des Kapitalismus durch eine soziale Revolution. Wir sind gesellschaftlich ausgerichtet, begreifen uns auch explizit als Teil der Gesellschaft und sind der Meinung, wir können die Gesellschaft nur als Ganzes verändern. Und wir streben eben den Aufbau einer freien, selbstverwalteten und anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft an. Ja, die Frage, wie wir dorthin kommen, ist eine sehr große. Bevor ich genauer darüber spreche, wie wir uns das vorstellen, würde ich einmal kurz eine Kritik an aktueller linksradikaler Politik einschieben. Ich versuche das kurz zu halten. Ja, linksradikale Politik in Deutschland hat oftmals einen starken Selbstbezug, ist eng gekoppelt an Identität und oft auch an Subkultur. Da kann ich für Berlin sprechen. Ich weiß nicht, wie es hier in Halle aussieht. Vielleicht können wir darüber ja auch noch diskutieren später. Und ja, daraus folgt häufig eine starke Abgrenzung von der Gesellschaft und ein Rückzug in die eigenen Sphären und in die eigenen Räume, was sich dann zum Beispiel durch die Ausrichtung von Veranstaltungen zeigt, die nicht offen und nicht ansprechend gestaltet sind. Und was sich auch darin zeigt, dass vor allem defensive Abwehrkämpfe geführt werden, also Kämpfe, die gegen etwas sind, statt für etwas und nicht für eine Utopie, die wir alle anstreben. So eine Feuerwehrpolitik ist auch nicht jetzt irgendwie grundsätzlich zu delegitimieren. Oftmals, gerade im ländlichen Raum oder auch in kleinen Städten, scheint gar nichts anderes möglich zu sein. Aber dieser Rückzug in diese Abwehrkämpfe bringt eben das Aufgeben von dem Anspruch mit, dass man die Gesellschaft tatsächlich nachhaltig verändern will. Und insgesamt zeigt sich dadurch eine Handlungsunfähigkeit, die eben diesen revolutionären Anspruch verliert. Und es fehlt an Langfristigkeit, es fehlt an Strategie, wie wir wieder selbst ins Handeln kommen und wie wir unsere eigenen Perspektiven entwickeln können. Und für mich ist gerade das, diese eigenen Perspektiven zu entwickeln, auch wichtig, um nicht selbst daran zu verzweifeln und nicht selbst in die Situation zu kommen, dass man eben unter den Umständen klein beigibt, quasi. Und ich denke, diese Kraft können wir alle schöpfen daraus, dass wir Alltagskämpfe führen, in denen wir kleine Erfolge haben und in denen wir unsere eigene Organisation sehen, wie wir wachsen, sehen, wie Bewegungen wachsen und daraus aus diesen kleinen Erfolgen eben Kraft schöpfen können. Wir als Organisation sehen es so, dass wir, um so eine langfristige Perspektive zu haben, politisches Programm haben müssen als anarchistische Organisation. Daran arbeiten wir auch aktiv. Drei Teile unseres Programms sind bereits veröffentlicht. Der erste Teil die Einleitung, der zweite Teil über Selbstverwaltung und der dritte Teil über Gerechtigkeit. Bald folgen auch noch die Programmteile Arbeit und Wohnen und weitere sind in Arbeit bzw. geplant. Wir wollen damit im Prinzip alle gesellschaftlich relevanten Teile abdecken. In unserem Programm wollen wir ausgehend davon, von dem ersten, von unserer Vorstellung, wo wir hinwollen, einer Utopie, erstmal aufzeigen, wie diese aussieht. Was stellen wir uns überhaupt vor? Wir müssen ein konkretes Ziel im Kopf haben, wenn wir für etwas kämpfen wollen. Aus dieser Vorstellung wollen wir dann mittelfristige Ziele ableiten, uns überlegen, wie eine Übergangsgesellschaft aussieht und was auch Widersprüche in dieser Übergangsgesellschaft sind, um uns auch darauf vorzubereiten. Und davon abgeleitet, eben kurzfristige Ziele zu entwickeln, Ziele, an denen wir jetzt schon arbeiten können und Ziele, für die es jetzt relevant ist, einzutreten und aktiv daran zu arbeiten. Ja, im Prinzip für was wir jetzt im Moment kämpfen können. Und ein sehr, sehr zentraler Aspekt davon ist, Gegenmacht aufzubauen. Und was meinen wir mit Macht und mit Gegenmacht? Mit Macht meinen wir prinzipiell in dem Sinne die Fähigkeit, etwas zu tun, also die Fähigkeit zur Emanzipation und eben zur Selbstermächtigung. Wir meinen explizit nicht die Macht über andere, also wir meinen mit Gegenmacht nicht eine andere Herrschaft, die wir aufbauen wollen. Ja, und was bedeutet Gegenmacht? Es bedeutet, in einer revolutionären Situation bedeutet Gegenmacht, dass die herrschenden Verhältnisse durch eine alternative gesellschaftliche Struktur herausgefordert werden. Genau, in einer revolutionären Situation kommt ja die, scheint es, dass irgendwie alles sehr plötzlich passiert und auf einmal irgendwie alles umschwingt, aber man muss sehen, dass hinter einer Revolution, hinter einer sozialen Revolution sehr langfristige Prozesse stehen und diese Prozesse beginnen genau jetzt, denn genau jetzt müssen wir anfangen, die Fähigkeiten zu entwickeln, uns selber zu organisieren. Genau jetzt müssen wir anfangen, andere Leute zu ermutigen, sich zu organisieren, ihre Kämpfe zusammenzubringen und dadurch eben langfristig in eine Situation zu kommen, in der wir als Klasse uns selbst ermächtigen. Genau das ist durch Basisarbeit möglich, beziehungsweise in Basisarbeit liegt die Stärke, eben eine gesellschaftlich verankerte Bewegung mit aufzubauen. Eine gesellschaftlich verankerte Bewegung, die auch ein Selbstbewusstsein entwickelt und ihre eigenen Stärken sieht, in denen wir uns gegenseitig bestärken können in verschiedenen Formen. Ja, ich denke, Nachbarschaftsorganisation ist da ein Feld, in dem wir sehr große Möglichkeiten haben. Einerseits durch praktische Solidarität im Alltag, durch gegenseitige Unterstützung, zum Beispiel über verschiedene Beratungsangebote und auch weil einfach durch Nachbarschaftsorganisation oft erstmal auch Austauschorte geschaffen werden für diese Kämpfe. Und ja, die Verankerung von einer Bewegung im Kiez ist auch erstmal die Voraussetzung dafür, dass verschiedene Kämpfe wie Kämpfe aus dem Betrieb oder feministische Kämpfe zusammengebracht werden, dadurch, dass Orte entstehen und dass Austauschräume geschaffen werden. Nachbarschaftsorganisierung hat aus meiner Sicht da einen großen Handlungsspielraum, weil wir da nicht wie in Betrieben durch Zentralgewerkschaften so stark eingeschränkt sind. Deshalb ist es, denke ich, auch sehr wichtig, dass wir uns dem widmen. Ich denke aber trotzdem ist es sehr herausfordernd, gerade durch Konkurrenz zu Trägern von sozialer Arbeit und auch der Gefahr, dass wir, wenn wir Nachbarschaftsorganisierung anbieten, in die Situation kommen, dass es als Dienstleistung wahrgenommen wird und wir damit vielleicht unsere politischen Ziele aus den Augen verlieren. Genau, ich denke, das sind so die Hauptherausforderungen, die ich in dem Feld sehe. Und ich freue mich, da eure Perspektiven drauf zu hören. Genau.
Ja. Vielen Dank, Liam. Das sind ja auch noch interessante Punkte, die wir noch diskutieren können. Dann würde ich jetzt weitergeben an Solidarisch in Gröpelingen aus Bremen. Da ist Wilm hier und Bergfidel aus Münster. Es wird ein gemeinsamer Input. Ja, danke, dass ihr hier seid. Danke für den Input.
Ja, danke für die Einladung und die Organisation hier. Ist auf jeden Fall sehr spannend auch für uns, diesen Austausch zu treten. Genau, also wir machen das jetzt zusammen. Das hat auch seinen Grund. Genau, also wir von Bergfidel Solidarisch und Solidarisch in Gröpelingen sind gemeinsam organisiert seit 2021. Unser Versuch ist es, eine gemeinsame Organisierung auch überregional zu entwickeln. Und genau, diesen Prozess haben wir 2021 begonnen und sind weiter auf dem Weg. Genau, ich wollte eigentlich damit anfangen, auch nochmal zu sagen, was treibt uns eigentlich an. Ich glaube, wir können uns ganz vielem anschließen, was ihr schon gesagt habt. Genau, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir uns gegründet haben, damals 2016, rund um eine größere Strategiedebatte in der radikalen Linken, wo genau diese Fragen eigentlich aufgekommen sind oder auch diese Notwendigkeit erkannt wurde, aus so einer Subkultur rauszukommen, linke Politik irgendwie stärker im Alltag auch der Unterdrückten oder auch derjenigen zu verankern, die eben besonders oder sehr unmittelbar von den Folgen vom Kapitalismus auch hier sozusagen in der BRD betroffen sind. Genau, das heißt, unser Ziel ist es eigentlich auch zu sagen, wir wollen oder wir müssen eigentlich möglichst viele Menschen politisieren, auch vor so einem möglichen revolutionären Moment. Genau, also schon antikapitalistisches, revolutionäres Bewusstsein stärken, aber auch eben lernen, uns gemeinsam zu organisieren, gemeinsam irgendwie Strukturen zu schaffen, mit denen wir potenziell genau uns selbst organisieren, selbst verwalten können. Genau, es hat für uns aber auch eben strategischen Grund zu sagen, wir müssen eben auch dieses bestehende System überwinden. Also wir können jetzt nicht einfach anfangen, sozusagen Selbstverwaltung zu machen, sondern da steht eben dieser Kapitalismus im Weg. Genau, und quasi unser Ansatz ist zu sagen, um dieses System zu überwinden, brauchst du möglichst breite Bewegungen von möglichst vielen Menschen, also die von möglichst vielen Menschen auch aktiv getragen wird, nicht nur eine große Mobilisierungsmasse oder Anhänger einer bestimmten Partei, sondern sozusagen eine breite Bewegung, möglichst viele politische Subjekte, politische Menschen. Genau, und das nennen wir Macht von unten aufzubauen, auch jetzt schon. Genau, und gleichzeitig ist uns auch eine Klassenperspektive wichtig, auch wenn wir, glaube ich, in Deutschland sehen, irgendwie, dass seit spätestens mit der Agenda 2010 hier sozusagen auch sehr krasse Angriffe eigentlich ständig und immer wieder stattfinden auf untere Teile der Klasse oder der Bevölkerung und eigentlich sehr wenig Gegenwind oder auch organisierte Widerstand sozusagen dem entgegengesetzt wird. Also es ist für uns, glaube ich, auch sozusagen aus einer internationalistischen Perspektive ein wichtiger Aspekt, quasi auch hier in Deutschland ja eine Bewegung aufzubauen, die dem potenziell was entgegensetzen kann. Genau, und ja, wir sind zwei Stadtteilgewerkschaften oder Basisorganisationen. Das heißt, das hat vielleicht ein bisschen anderen Charakter als von euch, so Perspektive Selbstverwaltung. Das heißt, wir sind ein bisschen begrenzter, beziehungsweise sagen halt, es ist das, was wir machen, ist möglicherweise ein Teil von einem breiteren gesellschaftlichen Prozess oder gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Das heißt, wir konzentrieren uns auf, ja, quasi revolutionäre Basisarbeit im Stadtteil anhand der Notwendigkeiten, die uns eben dort begegnen. Das heißt, wir denken nicht, dass es alles oder es ist das Einzige, was sinnvoll ist zu tun, aber es ist eben, wir begreifen das als einen wichtigen Beitrag und auch vor allem als etwas, was halt in Deutschland sehr lange nicht gemacht wurde, wo sehr große Lücke ist, wo wir auch merken, irgendwie andere Akteure haben das gemacht, also Rechte haben das gemacht, religiöse Akteure haben das gemacht, eine Linke hat das sehr lange nicht gemacht. Das ist auch, was wir so, glaube ich, in der Praxis merken. Ja, kurz zu unserer Geschichte. Genau, wir als Bergfield Solidarisch haben uns 2018 gegründet, haben auch angefangen, erste Umfragen zu machen, ins Gespräch zu kommen, so ein Gefühl zu bekommen, was sind Themen, für die Menschen irgendwie aktiv werden würden, wo sie auch selber mit anpacken würden, wo es genau, und wo sind quasi Überschneidungspunkte mit dem, was wir politisch auch für sinnvoll erachten. Bergfidel ist ein relativ prekärer oder armer Stadtteil für Münster. Genau, hoher Anteil von Migration, hohe Arbeitslosigkeit, große Nichtwählerschaft. Gleichzeitig auch für Münster ein sehr hoher AfD-Wähleranteil, was eben daran liegt, dass keiner wählt. Also absolut gesehen ist es schon weniger. Genau, und für uns war lange eben zentral ein Mietkampf gegen die LEG. Das ist eine mittlerweile privatisierter Mietkonzern. Genau, und anhand dieses Konfliktes haben wir uns lange aufgebaut, große Versammlungen organisiert, Nachbarinnen zusammengebracht, eben auch zu Mieterintreffen, Vorbereitungstreffen, versucht, so eine Gruppe an kernaktiven Mieterinnen aufzubauen. Genau, haben auch einige Erfolge erreicht. Wir haben eine Sprechstunde wieder im Viertel erkämpft. Also genau, die halt abgebaut wurden mit so dieser ganzen Privatisierung und Digitalisierung, dass sozusagen alles zurückgebaut wurde. Genau, wir haben dann eben zusammen mit Mieterin dafür gekämpft, dass die Sprechstunden wieder stattfinden. Wir hatten auch zeitweise eine ganz gute Öffentlichkeit, also dass auch die LEG sich öffentlich positionieren musste, Kritik annehmen musste. Wir hatten auch Besuch vom COO, der versucht hat, Widerstand ein bisschen wieder einzufangen, was so in Teilen funktioniert hat, in Teilen auch nicht. Konnten auch für so einen Moment auf jeden Fall eine Hoffnung wecken auf Veränderungen. Wir haben gemerkt, irgendwie es löst eine gewisse Dynamik aus. Leute werden selbst aktiv, übernehmen irgendwie Verantwortung, weiß nicht, kommen aus sich heraus, entwickeln irgendwie so eine Kraft. Und in Teilen konnten wir eben daran auch so eine breitere Perspektive aufmachen, zu sagen, was hat denn jetzt wirklich dieser konkrete Kampf für eine Sprechstunde, was hat das mit einem kapitalistischen System zu tun? Warum ist das wichtig, für eine Sprechstunde zu kämpfen, aber warum ist es eben auch wichtig, gegen dieses System als Ganzes zu kämpfen? Genau. Und da würde ich mal aufhören und Solidarität und Gröbling Geschichte hören.
Ja. Vielen Dank, Marvin, und vielen Dank für die Organisatorinnen, uns hier einzuladen. Ich bin sehr gespannt auf die Veranstaltung und freue mich, hier ein bisschen reden zu können. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich mache das nicht so oft. Genau, ich würde anschließen an die Vorstellung von BFS mit der Vorstellung von SIG, Solidarisch in Gröpeling in Bremen. Ich werde die kurz halten, weil das sehr parallel ist zu dem, was Marvin über Münster erzählt hat. Wir wurden gegründet 2016 auch im Rahmen der gleichen Diskussion. Dann gab es eine Findungsphase quasi für eine Gruppe, die in die Praxis gehen wollte im Stadtteil. Dann wurde ein Stadtteil gesucht und sich für Gröpeling entschieden, weil das nicht so ein zentraler bürgerlicher Stadtteil, der übersättigt mit Politik und kulturellen Angeboten ist, sondern weil das ein Stadtteil ist, der sehr prekär ist, auch sehr stark von migrantischem Leben geprägt und wo eben damals die Politik und die Sozialarbeit noch nicht so präsent war. Mittlerweile wird da sehr viel Geld, EU-Gelder und so weiter reingepumpt, aber naja. Genau, Ende 2017 haben wir dann dort unseren Laden eröffnen können. Ungefähr seitdem bin ich auch dabei und haben angefangen auch mit so sozialen und politischen Angeboten. Wir hatten so ein offenes Stadtteilgewerkschaftstreffen einmal die Woche, hatten dann 2 bis mehrere AGs. Die hauptsächlichen waren zu Mietkämpfen und zu Arbeitskämpfen. Bei uns war der Konzern Vonovia, der da sehr, sehr viele Blöcke in Gröpelingen hat. Genau, zusätzlich gab es dann sowas wie ein Sprachcafé, Mathe-Nachhilfe, ein solidarisches Café, Filmabende. Genau, und wir waren auch kurzfristig mit so einer Mobilisierung oder für 1-2 Jahre erfolgreich mit so einer Mobilisierung der MieterInnen von Vonovia. Hatten dann auch größere Versammlungen und haben verschiedene Kampagnen gemacht, unter anderem zu Nebenkostenabrechnung. Wobei eben der Erfolg dann doch eher bei so individuelleren Sachen lag, also irgendwo, wo es reingeregnet hat, wo jahrelang nichts passiert ist, konnten wir dann über Medienarbeit das schaffen, dass dort dann endlich was gemacht wurde. Und die Kampagnen waren leider nicht so richtig ein Erfolg. Die sind so mit der Zeit verlaufen. Diese Nebenkostenabrechnung war sehr aufwendig. Vonovia hat natürlich auch sehr viele Steine in den Weg gelegt und uns die nicht vernünftig zukommen lassen und so weiter. Aber das war einfach zu lang. Das hat 1,5-2 Jahre gedauert und das fing gerade erst an. Und in der Zwischenzeit haben sehr viele MieterInnen sich einfach individuell Hilfe gesucht bei Mieterhelfen Mietern oder über Anwälte und. Dass das so ausgetröpfelt ist. Und irgendwann standen wir dann fast alleine da. Es wurden dann auch so Kernaktive, teilweise krank oder so. Und dann kam noch Corona dazu. Genau, und da sind wir quasi so irgendwie wie auch, ist uns klar geworden, irgendwie läuft das hier nicht so richtig. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt jetzt für mehrere Jahre, aber jetzt ist Corona und ist eigentlich von den Menschen, mit denen wir gemeinsam was starten wollten, ist außer dieser Anfangsgruppe, außer diesen Initiativkräften, war fast niemand mehr übrig. Klar, wir waren bekannt und so, aber die Menschen sind nicht dabei geblieben. weil eben sowas wie soziale und kulturelle Angebote alleine nicht zu einer Organisierung führen, also zu so einem langfristigen Zusammenarbeit, langfristiges, ich nehme teil, das ein langfristiges, das ist meine Organisation, ich kümmere mich darum, sondern das war ein zu einem Punkt fokussierte Kampagne. Und als der Punkt dann geklärt war oder es sich für viele abzeichnete, das reicht so nicht, sind die Menschen dann sehr schnell wieder weggebrochen oder was heißt weggebrochen, aber sind nicht mehr aufgetaucht. Genau, ein weiteres Problem dabei war, dass das eben sowohl von denen, die mitgemacht haben, eine relativ homogene Gruppe war, aber eben im Endeffekt, das hat sich dann bei Corona gezeigt, sind wir eine Gruppe von Aktivistis im Stadtteil geblieben. Wir waren nicht organisiert im und mit dem Stadtteil, sondern wir haben Aktionen im Stadtteil gemacht als eine Gruppe, die zwar bekannt war und auch was erreichen konnte, aber eben nicht dieses Ziel von wir werden mehr erfüllen konnte. Daraufhin hat bei uns auch ein intensiver Reflexionsprozess eingesetzt. Da hat sich die Zeit über Corona mit den Lockdowns und so auch angeboten. Viele sehr angenehme Online-Treffen. Aber gelandet sind wir bei dem Beratungsorganisierungsansatz. Ich weiß nicht, ob da manche schon was von gehört haben. Da haben wir, nachdem wir einige Erfahrungen damit gemacht haben, auch was zu geschrieben. Es ist relativ lang, weil wir relativ viele Erfahrungen aufgeschrieben haben. Ich habe leider nicht so viele davon mit, weil die sind einfach vergriffen. Aber findet ihr auch auf unserer Website. Das ist der letzte Text, der auf der Website von genau, solidarisch-in-gröpeling.de, da könnt ihr das finden. Darauf beziehe ich mich jetzt hauptsächlich. Ein großes Vorbild dabei, im drüber nachdenken, was war gut und was war nicht so gut, war die MST, die Landlosenbewegung in Brasilien, die eben auf Grundlage von existenziellen Notwendigkeiten sich organisieren. Was heißt das? Das heißt, dass sie gucken, was brauchen die Menschen, was fehlt den Menschen in ihrem Leben, wo müssen wir ansetzen? Und das ist bei denen eben Land. Das ist ganz arme Menschen, die eben kein Land besitzen, LandarbeiterInnen und so weiter. Und mit denen gemeinsam anzufangen, was fehlt uns? Unser eigenes Land, dann können wir besser leben, dann bringt unsere Arbeit uns auch was und unseren Familien und unseren Communities. Die sind innerhalb von auch über einen langen Zeitraum, aber die sind auf eine Millionen Mitglieder starke Organisation angewachsen, die an ganz vielen Orten eben territoriale Ableger hat. Und wir haben uns gedacht, okay, der entscheidende Ausgangspunkt sind existenzielle Notwendigkeiten. Aber wo haben wir die hier in Deutschland mit dem Sozialstaat, der nicht schön ist, der aber viele der existenziellen Notwendigkeiten erstmal abzudecken scheint? Natürlich nicht für alle Menschen, natürlich gibt es viele, die davon ausgeschlossen sind oder werden, aber trotzdem für einen großen Teil der Menschen in der Bundesrepublik gibt es diesen Sozialstaat. Aber trotzdem ist dieser Sozialstaat ja nicht problemfrei. Und was die Analyse ergeben hat und was ja auch deutlich zu sehen ist, ist diese krasse Bürokratie und dieser krasse Druck, die mit diesem Sozialstaat verbunden sind, sei es beim Jobcenter, sei es beim Ausländeramt, sei es auch beim BAföG oder beim Wohngeld. Überall kriegst du die krassesten Briefe von irgendwelchen Behörden, musst Anträge stellen, verstehst kein Wort von dem, was da steht, vor allem auch, wenn du, wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, aber auch für die irgendwo Deutsch Muttersprache ist, ist das wahnsinnig schwierig. Und wir hatten in der Zeit davor, das habe ich gerade nicht erwähnt, während dieser MieterInnen-Organisierung, die quasi ja unser erfolgreichstes Standbein waren, schon oft gemerkt, Leute kommen mit ihren individuellen Sachen. Hey, hier, ich soll 500 Euro nachzahlen, was können wir da machen? Und da waren wir noch so auf diesem Standpunkt von, nee, wir müssen das kollektiv machen, wir können da jetzt nicht drüber reden. Oder wir reden da später drüber oder haben dann da so nebenher drüber geredet. Und dann kam so dieser Punkt von, okay, das ist vielleicht im ersten Moment individuelle Beratung ist das gleiche wie normale staatliche Sozialarbeit. Aber das setzt bei diesen existenziellen Notwendigkeiten an. Und dann haben wir uns quasi in diesem Jahr den Ruck gegeben und dann nochmal anders drüber nachgedacht und gesagt, hey, da setzen wir an. Da kommen die Menschen und dort können wir auch was verbessern Und wenn wir was verbessern, dann schaffen wir auch die Grundlage dafür, dass Menschen aus der Klasse sich organisieren können, weil dann eine bessere Lebensgrundlage da ist, wenn ich mein Geld vom Jobcenter kriege. Wenn ich in der Lage bin, drüber nachzudenken, was will ich vom Leben, dafür brauche ich erstmal die Grundlagen. So, jetzt muss ich ein bisschen beschleunigen. Genau, das heißt, wir setzen bei diesen existenziellen Notwendigkeiten an, das ist das Entscheidende, und haben dann eben geplant, was gehört dazu und so weiter, und haben dann erstmal angefangen, die Beratung einfach zu machen. Wir hatten ja den Laden, dort haben wir dann geflyert und eingeladen, hier, wir machen Beratung zweimal die Woche, kommt rum, wir helfen euch, kostet auch nichts. Und das ging langsam los und hat sich sehr schnell verselbstständigt. Genau, mittlerweile sind wir immer eher überlastet, also da kommen genug Menschen, die Beratung brauchen. So, und wo ist jetzt der Unterschied zur Sozialarbeit? Der liegt dabei, dass wir das als Ausgangspunkt nutzen. Wir helfen Menschen, wir kommen mit Menschen in Kontakt, aber wir reden ja auch mit Menschen und wir sagen, hey, ihr kriegt hier die Beratung, dafür wäre es super und wir wünschen uns und es ist wichtig, dass ihr mitmacht. Kommt zur Vollversammlung, mittlerweile nennen wir sie Mitgliederversammlung. Werdet Mitglieder, dann kriegt ihr die Beratung jedes Mal wieder, wenn ihr sie braucht. Macht mit bei unseren Bildungen. Bildet euch darüber, was hier so abgeht, damit wir gemeinsam was bewegen können. Macht mit bei Demos, bei Aktionen. Wir gehen gemeinsam zum Jobcenter, machen da Stress. Das kann nicht sein, dass die immer Monate brauchen, um den Kram zu bearbeiten. Und das wirkt, ne? Mit 30 Leuten vom Jobcenter, das haben wir dreimal gemacht, danach hatten wir eine Nummer, wo wir anrufen können, wenn wir was von denen wollen. Wir machen trotzdem weiter Aktionen, weil das ist nicht der Zweck, irgendwie sich eine bessere Position zu gönnen, um dann den kurzen Weg zu haben. Aber manchmal kann man es natürlich nutzen. Das sind dann die Erfolge, die wir mittlerweile machen. Genau, das heißt, das Entscheidende ist, diese Beratung, die erstmal natürlich recht viel Aufwand ist und die Gefahr hat, in die Sozialarbeit abzurutschen, zu nutzen als Ausgangspunkt für Organisierung. Zu nutzen als, hey, wir laden dich ein, dieses Wochenende ist Vollversammlung, kommst du, nächste Woche ist Demo, hast du Zeit. Und eben ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen, Beziehungen aufzubauen. Dafür ist wichtig, ich komme zum Ende, von der Struktur her. Eine Organisation heißt nicht nur, dass Menschen zusammenkommen, sondern dass es eine Struktur dafür gibt. Wir haben eine starke Arbeitsteilung. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen der Beteiligung. Es gibt auch verschiedene Ebenen, auf denen verschiedene Themen besprochen und entschieden werden. Es gibt eine Initiativkraftebene. Das heißt, es sind die Leute, die schon lange dabei sind oder die gesagt haben, hey, wir teilen eure politischen Übereinkünfte, wir wollen mitmachen, wir wollen viel Zeit investieren und drüber nachdenken, wie wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, nur mal alle 6 Wochen zur Vollversammlung zu kommen oder mal zum Café zu kommen. Oder es gibt die Möglichkeit, irgendwo bei einem Komitee zum Beispiel mitzumachen, Aktionskomitee. Wir planen die nächste Demo, wir planen den nächsten Infotisch. Genau, das heißt, wir haben auf diesen unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Möglichkeiten und das Ziel ist, für so viele Menschen wie möglich eine passende Mitmachmöglichkeit zu finden und auf diesem Weg eben die Politisierung voranzutreiben und die Organisierung. Im Endeffekt wirken wir in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft und müssen dann natürlich auch die Widersprüche, die da entstehen, aushalten. Natürlich möchten wir keine Diskriminierung, keinen Sexismus, keinen Rassismus und so weiter. Ne? Damit gehen wir um. Und trotzdem bringen die Menschen das natürlich erstmal mit. Das müssen wir aushalten und dann müssen wir drüber reden und das langsam ändern. Wenn wir einen Menschen ausschließen, wenn er einmal was aus unserer Perspektive Dummes sagt, dann kommen wir nicht weiter, weil dann sehen wir den Prozess nicht. Das heißt, wir müssen den Prozess auch sehen dabei bei den Menschen. Genau. Vielen Dank. Willst du noch ganz kurz? Oder ich? Dann ergänze ich noch ganz kurz. Eigentlich sollte Marvin das machen, aber weil ich so überzogen habe, mache ich das noch kurz. Die Perspektive funktioniert quasi, wenn du auf diese Art Gesellschaft verändern willst, mit Stadtteilbasisarbeit. Ist uns klar geworden, das ist das andere Papier, was wir geschrieben haben, Stadtteilbasisbewegung. Das funktioniert nur mit einer überregionalen Perspektive. Wenn wir das nur in einem Stadtteil alleine machen, dann haben wir keine Perspektive von Gesellschaftsveränderung. Wir können nicht in Gröpeling mit 100 Menschen Deutschland verändern. Wenn wir das aber in allen Stadtteilen machen, dann können wir das. Das heißt, wir haben eben auch eine Perspektive von überregionaler Zusammenarbeit. Die entwickeln wir gerade in den letzten Jahren.
Ja, vielen Dank euch. Das waren schon mal sehr spannende Einblicke. Dann würde ich jetzt als nächstes die Gruppe aus Jena, Jule, Antonia, Miri und Maidil nach vorne bitten. Dann, genau, fängt jetzt die Gruppe Stadtteil Gewerkschaft Los aus Jena an. Ich übergebe dann mal.
Ja, wir sind aus Jena heute gekommen und sind von der Stadtteil Gewerkschaft Los. Das steht für Lobeda solidarisch, weil Lobeda ist der Stadtteil, in dem wir Stadtteilarbeit machen wollen. Und also wir sind relativ neu noch und sind eigentlich noch gar nicht in der Praxis angekommen. Deshalb haben wir noch gar nicht so viele praktische Erfahrungen, die wir jetzt mit euch teilen können. Aber wir können so ein bisschen einfach erzählen, wie wir so entstanden sind und was wir vorhaben. Wir sind genau aktuell in der Planungsphase, um eben eine Stadtteilgewerkschaft aufzubauen in Lobeda. Konkret ist das gerade so, dass wir ein Beratungsangebot aufbauen und ja, genau, also wir wollen uns auch an dem Beratungsorganisierungsansatz sozusagen aufbauen und suchen jetzt gerade BeraterInnen und sind sozusagen dabei, ab Anfang Juli eine Beratung anzubieten. Und das wird dann auch so der Zeitpunkt sein, an dem wir sozusagen in die Öffentlichkeit gehen und in die Praxis gehen. Und ja, machen jetzt einfach alle praktischen Dinge, die dazu gehören. Sowas wie einen Verein gründen, um Finanzen irgendwie zu bekommen. Und an der Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten, also dass wir dann öffentlichen Auftritt haben und haben bisher dann auch so regelmäßige Bildungen gemacht und eine Klausurtagung.
Ja, vielleicht also so, das Ganze ist auch entstanden aus der Bürgerinitiative für soziales Wohnen, die in Lobeda eben auch schon seit so 5, 7 Jahren so Mietkämpfe geführt hat und teilweise auch erfolgreich war, teilweise große Versammlungen hatten. Aber die hatten eben auch das Problem, am Ende waren es die Leute, die das gestartet hatten, plus 1, 2. Und das lief dann so ab, dass die Leute, die da noch übrig waren, aktiv jetzt nach mehr Leuten gesucht haben. Und wir kommen teilweise eher aus so Seebrücke, Antira-Arbeit, wo wir irgendwie auch so waren, okay, wir beraten irgendwie Leute. Und dann haben wir immer das Gefühl, okay, am Ende so kann man da immer nicht Nein sagen, aber man verändert politisch ja dann manchmal doch nicht so viel. Und dann lief das so ab, dass so sehr aktiv Leute angesprochen wurden und schon so sehr darauf geachtet wurde, dass irgendwie, also wenn das vielleicht eben für Halle auch spannend ist, dass so sehr lange drüber geredet wurde, was sind unsere Erwartungen, wie verbindlich machen wir das, und irgendwie auch so ein Wert drauf gelegt wurde von, dass es so eine verbindliche Gruppe ist, wo erstmal auch so grundsätzliche Dinge so geklärt sind, weil, glaube ich, die Leute, die vorher schon in Lobeda aktiv waren, so sehr Angst hatten, dass sie so, also sie waren so, wir wollen auf keinen Fall mit weniger als 6 Leuten das machen, und jetzt sind wir schon so 15 bis 20, 18 sind wir, genau, sehr gut. Ja, und sind natürlich gespannt, weil das irgendwie in Jena ein bisschen Komfort ist, dass man dann viele Linke, hauptsächlich Studis oder vor allem StudienabbrecherInnen findet, die Lust auf sowas haben. Und genau, sind gespannt, wie wir dann im Stadtteil so starten und ankommen werden.
Ja, vielleicht können wir kurz erzählen, wie so unser aktueller Stand ist, wie wir jetzt zurzeit organisiert sind. Wie gesagt, wir haben noch nicht so richtig angefangen mit der Praxis und sind gerade so 18 Leute, treffen uns einmal die Woche im großen Plenum, haben mehrere AG-Treffen oder mehrere AGs, wo es um Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederstrukturen, da geht es bei Mitgliederstrukturen so um diese Konzepte, wie wollen wir mit den Menschen im Stadtteil organisiert sein, eine Beratungs-AG, die eben dieses Beratungsangebot schafft, eine Vernetzungs-AG, die irgendwie diese überregionale Perspektive einbringen will und vor allem auch eine Bildungs-AG, die einmal im Monat eine Bildung organisiert. Genau, was habe ich noch vergessen? Ah, die rechtliche und Finanz-AG. Rechtliches und Finanzen-AG. Genau, und die treffen sich so alle 1 oder 2 Wochen, je nachdem, wie viel gerade so ansteht. Wir hatten, wie gesagt, schon eine Klausurtagung und haben schon je 5 oder 10 BeraterInnen und DolmetscherInnen und werden Beratungen zum Thema Asylrecht anbieten, zum Thema Jobcenter und Wohnen, so Wohnen, Mietrecht. Danke. Genau. Und ja, das ist so ziemlich der Stand, den wir jetzt gerade haben.
Ja, Lobeda ist ein dezentraler Stadtteil, der sehr prekarisiert und migrantisiert ist. Ja.
Also Plattenbauten und so. Jena ist an sich, kommt einem sehr klein vor und dann vergisst man manchmal, dass wenn man so 20 Minuten Straßenbahn fährt, da so ein Viertel der Leute fast wohnt. Ja. Aber die Straßenbahn ist schon, also es ist jetzt, nein, aber es ist halt schon, ich glaube, es ist jetzt nicht so wie, es wohnen da halt auch Studis und da ist so das Uniklinikum und es ist schon so halbwegs angebunden und irgendwie durch, also so die Studis fahren aber halt alle in die Stadt jeden Tag, weil es gut angebunden ist, aber deswegen gibt es halt da nichts, aber es ist jetzt schon, glaube ich, so im Vergleich zu anderen Stadtteilen, Städten so könnte, also so sind da jetzt nicht nur Leute in so super prekären Verhältnissen, aber es gibt halt auf jeden Fall keine Infrastruktur dort.
Ja, also genau, ein zentraler Punkt ist ja schon auch so einen Raum zu haben. Und da haben wir die komfortable Situation, dass es einen bestehenden Raum in Emis Ecke schon gibt, den wir nutzen können für unsere Treffen, die wir anbieten wollen und auch für die Beratung, der irgendwie schon relativ gut bekannt ist, auch im Stadtteil und viele Leute da eh schon hinkommen. Und das ist einfach so ein offener Raum, wo wir jetzt eine Kooperation anfangen oder schon begonnen hat.
Das ist vom Studierendenwerk offiziell ein Verein und die Leute, die da sind, hatten von Anfang an, also es ist recht praktisch, dass dieser Studierendenclub so für den ganzen Stadtteil und so genutzt werden kann, aber so über das Studierendenwerk läuft als Verein.
Ja, vielen Dank euch. Das sind, glaube ich, auch viele Fragen, beziehungsweise wir sind ja auch sehr im Anfangsprozess, die uns jetzt beschäftigt haben. Und ich denke, da können wir ja auch nochmal in die Tiefe gehen, dann im Diskussionsteil. Dann würde ich als nächstes Robin und Jonas aus Dresden nach vorne bitten. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Kommt noch eine Person von uns gerade an.
Super. Ideales Timing. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr auch unserer Einladung gefolgt seid. Und dann würde ich auch schon an Dresden übergeben.
Dann fange ich mal an. Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Orga und die Einladung und die Möglichkeit, hier einen kleinen Input zu halten und die coolen Perspektiven und so zu hören. Ja, wir sind die Solidarische Aktion Pieschen. Uns gibt es jetzt seit circa einem Jahr. Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die Lust haben, sich im Stadtteil zu engagieren. Und genau, Pieschen ist ein Stadtbezirk im Dresdner Westen, besteht aus ein paar Stadtteilen und ja, Dresdner Westen, Dresdner Nordwesten, genau, ca. 50.000 EinwohnerInnen und ja, zwischen Dresdner Neustadt und ein bisschen außerhalb quasi und ist ja, eine Mischung aus linksliberalen BewohnerInnen, aber auch konservatives Bürgertum, es gibt ein Villenviertel und es gibt alles Mögliche, es ist sehr bunt gemischt, Pieschen. Und es gibt einen relativ geringen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte. Es gibt immer wieder Faschoaktivitäten. Ende Januar hat eine Geflüchtetenunterkunft eröffnet, wo die Freien Sachsen immer sehr aktiv sind, waren und wie auch immer. Genau, und zu unserer Entwicklung und so weiter wird Jonas dann was sagen, wie wir so zu dem gekommen sind, was wir so machen. Ich würde nur kurz so einen kleinen Einblick geben, was wir bis jetzt so tun. Wir sind halt immer noch eine relativ junge Gruppe, befinden uns auch noch so im Prozess des Ausgestaltens. Wie wollen wir Stadtteilarbeit irgendwie, was wollen wir überhaupt machen, wie definieren wir das für uns, was sind so was ist die Praxis für uns? Haben uns ziemlich lange damit beschäftigt, dazu gleich noch mehr, und haben jetzt so uns ein bisschen umstrukturiert in verschiedene AGs und verschiedene Veranstaltungen oder Aktionen für uns einmal gemacht, damit wir so ein bisschen auch mal ins Handeln kommen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass wir uns lange mit uns selbst beschäftigen und jetzt wirklich mal was machen wollen auch, und haben jetzt angefangen mit einem relativ niedrigschwelligen Angebot eines Nachbarschaftsbrunches, der immer jeden letzten Sonntag stattfinden soll. Der erste lief jetzt schon, der zweite ist morgen. Das soll so ein bisschen eine Möglichkeit sein, mit den Menschen aus dem Stadtteil in Kontakt zu kommen, denen ein Angebot zu geben, eine Plattform zur Vernetzung, aber auch für uns, um so ein bisschen reinzuhören in den Stadtteil. Was sind so die Themen, die die Menschen beschäftigen? Was sind die Probleme? Was wollen sie ändern? Was finden sie auch gut? Was kann irgendwie noch weiter ausgebaut werden? Und gegebenenfalls daraus Inspiration zu finden für Themen, die wir dann in irgendeiner Form verarbeiten. Das müssen wir noch ausverhandeln, wie wir das dann machen. Aber erstmal geht es darum, erstmal zu sehen, was geht eben dem Stadtteil überhaupt ab. Wir leben alle da, aber trotzdem hat man jetzt nicht jede Perspektive immer so parat. Genau. Natürlich soll das auch die Gruppe bekannt machen. Wir haben jetzt keinen Verein dahinter. Wir sind erstmal nur so eine lose Gruppe. Und es war das Ziel, die Leute sollen uns irgendwie erstmal wahrnehmen. Und da war so ein Stadtteil-Brunch erstmal eine aus unserer Sicht gute Möglichkeit, uns da ein bisschen bekannter zu machen. Wir erhoffen uns davon auch natürlich so ein bisschen einen Symbioseeffekt zwischen Brunch und anderen eigenen Veranstaltungen, die wir so planen. Jetzt am Anfang Januar soll es Stadtteil-Rundgang geben.
Juni.
Juni, was habe ich gesagt? Januar, okay. Nee, natürlich Juni, genau, zu den Kommunalwahlen und so zu den Europawahlen. Das ist eine AG bei uns, die sich damit beschäftigt und ja, abgelaufen und vorstellen sollen sich da verschiedene progressive Orte in Pieschen und verschiedene Initiativen und AkteurInnen, die im Stadtteil aktiv sind, ihnen sozusagen eine Möglichkeit zu geben, über die möglichen Folgen eines Rechtsrucks nach der Wahl, gut, Rechtsruck ist schon seit langer Zeit, aber es kann ja jetzt noch viel, viel schlimmer werden und wird es wahrscheinlich auch. Was bedeutet das für die Initiativen, für die Orte? Genau, diesen Orten die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden, das bekannt zu machen und konkret mit Bezug auf die Auswirkungen nach den zu erwartenden Wahlergebnissen. Genau, und aber auch für uns auch nochmal eine Möglichkeit, mit verschiedenen Touren, Organisationen, Initiativen im Stadtteil auch in Kontakt zu treten und sich zu vernetzen. Des Weiteren planen wir in einer anderen AG gerade eine Veranstaltungsreihe zum Thema Wohnen und Arbeiten. Das ist so ein bisschen mittel- bis langfristig oder perspektivisch, will ich es mal nennen. Ab Herbst soll das stattfinden und soll, eben gesagt, dass die Themen Wohnen und Arbeit als zentrales und das Leben aller Menschen betreffendes und Thema befassen. Das muss ich ein bisschen vorlesen, da ich in der AG nicht drin bin. Genau, soll zur Kontextualisierung und zur Politisierung von diesen Themen führen, durch verschiedene Vorträge, durch FachreferentInnen mit dem Bezug zum konkreten sozialen Kämpfen. Und genau, das Ziel soll sein, einen bestimmten Anstoß für gemeinschaftliches Handeln zu geben in diesen Themen, die alle Menschen irgendwie betreffen. Ansonsten ja, leisten wir noch so ein bisschen Gedenkarbeit. Wir haben letztes Jahr einen Stadtteil-Gedenkrundgang gemacht zum 9. November und haben verschiedene Stolpersteine und Orte mit jüdischer Geschichte abgelaufen und über diese Menschen informiert. Und genau, das sind so ist die Praxis, in der wir uns aktuell befinden. Und jetzt übergebe ich mal an dich.
Genau, vielen Dank. Von mir auch nochmal Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Es freut uns sehr. Wir sind nicht an dem Punkt, dass wir ein ausformuliertes Positionspapier präsentieren könnten, aber wir freuen uns auf jeden Fall über die Inputs, die wir hier alle mitnehmen können und erwarten uns auch ein bisschen, ja, mal schauen, was bei uns da auch rumkommt. Genau, also ursprünglich sind wir zusammengekommen über so einen Impuls von Einzelpersonen. Es war so, die Geschichte ist so ein bisschen, dass einfach Einzelpersonen gemerkt haben, irgendwie sind viele coole linke Leute im Stadtteil. Und irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, die zu vernetzen und in gemeinsames Handeln zu kommen. Und da gab es dann so Initiativtreffen und schnell war klar, dass nicht so eine große Lust besteht auf diese klassische linksradikale Politik, die die Szenegrenzen nicht verlässt. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gehört. Ich glaube, das vereint viele von uns. Genau, und in den Diskussionen, die wir da geführt haben über eine gemeinsame Praxis, ist dann der Stadtteil schnell ins Zentrum gelangt und soll quasi als zentraler politischer Handlungsort dienen. Allerdings standen wir vor dem Punkt, dass wir keine so super klaren Handlungsperspektiven erkannt haben und uns so ein bisschen auch die Frage gestellt haben, was sollen wir überhaupt machen? Daraus ist dann ein Lesekreis entstanden. Und zwar haben wir das Buch Revolutionäre Stadtteilarbeit gelesen. Daraus kannten wir zum Beispiel auch die zwei Gruppen da schon. Wir haben dann circa ein Dreivierteljahr dieses Buch gelesen und so ein bisschen Inspirationen geholt. Es hat sich so eine anfängliche Kerngruppe herausgebildet, aber eher mit sinkender Beteiligung. Also so gut hat das Thema dann nicht gezogen. Also Lesekreis. Genau, aber da aus diesem Lesekreis heraus ist ein Kick-Off-Treffen im November 23 entstanden. indem wir Thesen aus dem Buch nochmal vorgestellt haben und eingeleitet haben, dass neue Leute dazukommen und mit uns in gemeinsames Handeln kommen. Das ist dann auch so passiert tatsächlich. Es hat sich so eine Kerngruppe von 12 Leuten, glaube ich, sind wir aktuell, herausgebildet. Wir haben uns länger über konkrete und inhaltliche Vorstellungen auseinandergesetzt, Ideen gesammelt, Strategien entwickelt. Allerdings hatten wir auch ein paar Hindernisse in unserer Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen war erstmal ein mega cooles Angebot, was uns gemacht wurde. Wir hätten einen sehr zentralen, sehr schönen Ort als unseren Ort quasi haben können, wurde uns zur Miete angeboten. Für uns war aber schnell klar, dass wir diese Kapazitäten einfach nicht haben, diese Raumverwaltung zu machen, was da alles dazugehört. Wir haben das nicht als unsere Praxis gesehen. Und das Coole, was daraus entstanden ist, ist, dass dann eine andere linke Gruppe diesen Raum nutzen konnte. Und zwar ist da jetzt die FAU drinnen. Mittlerweile arbeiten wir in AG-Strukturen zu den bereits vorgestellten Aktionen und Veranstaltungen. Aktuell sieht es auch so aus, also wir beschäftigen uns gerade sehr, sehr viel mit Orga-Arbeit. Also wir kommen jetzt gerade ins Handeln und machen Aktionen, machen diesen Brunch und machen den Stadtteilrundgang. Aber darüber hinaus schaffen wir es gerade eher weniger, in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen, weil so viele Kapazitäten über diese konkreten Aktionen eben gebunden werden. Aber wir haben auch auch Erfolge, zum Beispiel dieser Brunch hat jetzt beim ersten Mal, eben morgens das zweite, sind über 50 Leute vorbeigekommen und ganz diverses Publikum, jetzt nicht die typischen Linken, die irgendwie zu Küfer gehen, sondern Leute, die sich davon angesprochen gefühlt haben, vorher noch nicht Kontakt zu uns hatten, uns nicht kannten. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg für uns und hat uns auf jeden Fall auch nochmal viel Kraft gegeben für die Arbeit. Ja. Dankeschön.
Danke.
Ja, danke euch. Bleibt gern vorne, weil es vom Platz sonst etwas eng wird. Und dann würde ich noch Benno aus Celle nach vorne bitten. Vielen Dank, Benno, dass du auch hier bist, aus Celle von der Initiative Solidarisches Neuenhausen. Dann würde ich auch schon an dich übergeben.
Jo, moin erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wie gesagt, ich bin aus Celle, was zwischen Hannover und Hamburg etwa ist, wenn es keiner kennt. Und da von der Solidarischen Initiative Neuenhäusen, klar, wie alles andere, ist ein Stadtteil dort. Ist ein ziemlich durchmischter Stadtteil, der ziemlich zentral liegt. Es gibt halt so relativ bürgerliches Publikum, aber auch hoher Migrantenanteil, prekarisiertes Publikum. Also alles wild gemischt da drin eigentlich. Und ich werde jetzt nicht so in die ideologische Ecke gehen, weil sehr viel gesagt wurde und mit sehr vielen stimmen wir überein. Ich werde so eher die Punkte rausarbeiten, die halt anders sind und ein bisschen den Ablauf erstmal schildern. Viele von uns sind aus einer eher klassisch autonomen Organisierung und 2016 war es auch etwa so der Bereich, wo wir gesagt haben, so, ja, irgendwie, wir haben den Verlust zum Bezug zur Gesellschaft irgendwo gehabt, wir haben die Verankerung in der Gesellschaft, hat uns gefehlt, wenn man so 10, 20 Jahre zurückgeht. Und sind halt aus diesen Punkten halt dahingegangen, wie ändern wir das eigentlich, um überhaupt revolutionäre Politik durchzuführen. Noch so ein Punkt zu Celle. Celle ist nicht groß, 100.000 Einwohner, 10.000 davon sind Kurden. Und unsere Verankerung zur kurdischen Freiheitsbewegung war halt immer vorhanden sozusagen. In diesem Punkt haben wir auch sozusagen auch zum demokratischen Konföderalismus eine sehr große Nähe oder zu den Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung. Und das haben wir eigentlich so als Aufhänger genommen, sozusagen, wie machen wir eigentlich revolutionäre Stadtteilarbeit oder Gesellschaftsarbeit, weil wir auch klar durch Revolutionen in Kurdistan oder sowas gesehen haben, eine Revolution ohne die Gesellschaft zu organisieren, ist ja keine Revolution, sondern irgendwas anderes. Dann haben wir 2020 etwa uns hingesetzt und relativ lang, so ein halbes Jahr Strategieprozess gehabt, wie wir in Celle halt nicht revolutionäre Kräfte, aber ich sag mal antisystemische Kräfte zusammenführen können und Stadtteilarbeit ja anhand der Grundpfeiler vom demokratischen Konföderalismus, heißt Ökologie, Frauenbefreiung und Selbstverwaltung und Selbstverteidigung zusammenführen können. Genau, und haben halt angefangen, so einen Prozess zu starten, wie könnten wir das eigentlich machen. Wo das hingeführt hat, gehe ich später drauf ein. Aber was wir erstmal gerafft haben, ziemlich am Anfang, ist, dass wir keine Ahnung haben, eigentlich, was da für Leute wohnen. Also viele
klassisch linke Szene, so wir machen unsere tolle Arbeit, aber eigentlich wissen wir ja gar nicht, wer um uns herum da ist. Und haben uns diese Beispiele von militanten Umfragen angeschaut und sind in den Stadtteil reingegangen und haben eine militante Umfrage gemacht. Das heißt, wir haben an wirklich 8000 Leute sind in Neuenhausen an quasi jeder Tür geklingelt und haben mit so einer Kerngruppe aus Initiativkräften, aber auch Leute, die einfach Bock dazu hatten, etwa 200, 300 Interviews innerhalb von anderthalb Monaten durchgeführt. Das war ganz interessant, da kamen Sachen halt raus, die wir gar nicht gedacht hatten, weil man da sehr mit so einem klassischen linken Ding reingeht und sagt, ja, die wollen doch bestimmt hier irgendeine geile Organisation haben. Das war eher weniger so, sondern es war klar klassische Themen, Sicherheit, gerade bei Frauen, Diverspersonen, aber auch halt Leute begegnen, wollen sich begegnen, Beratung und sowas, war viele solche Themen da drin. Das war total interessant. In einem anderen Punkt war, glaube ich, der Key-Factor dabei, der uns bis heute halt begleitet ist, dass wir danach wirklich jeden kannten. Also wir sind über die Straße gegangen und ey, hier, bla, vollgelabert, Zelle ist auch sehr, sehr zusammen sozusagen und danach kannst du nicht durch den Stadtteil gehen und irgendwer drückt dir nicht ein Gespräch rein oder du stehst irgendwo. Also das war schon sehr geil, weil das halt sozusagen eigentlich die Basis für die nächsten Schritte waren davon. Genau, und dann haben wir angefangen mit so einem Wechselspiel, was wir die ganze Zeit machen von Mobilisierung, Bekanntmachung und dann zur Praxis. Dann haben wir halt gesagt, wir haben A zu dieser Umfrage überall geflyert, dann haben wir diese Umfrage gemacht, dann haben wir ein Plakat gemacht, das gesagt hat, ey, wir haben doch diese Umfrage gemacht, wir wollen die auswerten. Dann haben wir überall wieder geflyert, dann haben wir wieder mit Leuten gequatscht und gesagt, ey, wir machen eine Stadtteilversammlung zu all diesen Umfragen. Und das war eigentlich sehr interessant, weil die Leute natürlich, auch gerade die interviewt wurden, waren, ey, ich habe da eine Stunde oder zwei meines Lebens rein investiert, ich will irgendwie wissen, was dabei rauskommt. Und wir haben dann eine Stadtteilversammlung gemacht. Da kamen, für Neuenhäusern ist das recht viel, 300, 400 Leute. Und da haben wir es erstmal hingestellt und gesagt, hier, das haben wir alles ausgewertet, auch so ein bisschen hier so mit Statistiken und so ein Quatsch gespielt. Aber das halt irgendwie dargestellt, das hat, die Leute haben sich erstmal angesprochen gefühlt und gesagt, ey, das ist irgendwas, da fühle ich mich irgendwie drin. Und, aber wir sind natürlich nicht in die Stadtteilversammlung so einfach so reingegangen, sondern wir haben uns vorher relativ strategisch überlegt, was wir eigentlich machen wollen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen diese Versammlung. Das ist der eine Punkt. Der andere ist halt, dass wir versuchen, vier AGs herauszuarbeiten. Eine für Ökologie, eine für Frauen, Divers und Kinder, eine für Kultur und eine für so einen Begegnungsort, so Selbstverwaltung mäßig. Und dann sind wir halt nicht in diese Stadtteilversammlung reingegangen und haben gesagt, ja, wir brauchen diese AGs, sondern wir haben das so ein bisschen in die Richtung gepusht. Und dann, als sich sozusagen diese AG-Phase herausgebildet haben, haben wir uns auch nicht hingestellt und gesagt, wir leiten das irgendwie an, sondern wir haben die Leute, die am meisten Initiative gezeigt haben, da drin, ey, wollt ihr das nicht machen, wäre doch total cool. Und die haben dann die AGs geführt und wir haben eigentlich nur am Rand gesessen oder da drin gesessen und unsere Punkte so ein bisschen mit reingebracht in die Diskussion. Heißt, also von Anfang an war es schon sehr, dass es die ganze Zeit darauf gegangen ist, dass die Eigeninitiative der Leute vor Ort gefördert wird und die sich darin die ganze Zeit wiederfinden. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, auf jeden Fall. Genau, und diese AGs bis heute sind das eher mehr oder weniger die Grundstruktur von dieser solidarischen Initiative. Vielleicht nochmal daneben, also es gibt in Celle einige oder viele Arten von Organisierung oder auch Initiativkraft in Organisierung in politischen anderen Gruppen. Aber die sind alle dort vertreten. Also was wir sozusagen, diese Initiative, die wir angefangen haben, hat was damit zu tun, was ich am Anfang gesagt habe. Wie gehen wir in die Gesellschaft? Wie organisieren wir die Gesellschaft? Das heißt, unabhängig dieser Initiative gibt es einen anderen Kreis an Initiativkräften, der natürlich so diskutiert, wie, was wollen wir da drin verankern, was sehen wir als Schwierigkeiten, wie gehen wir da weiter. Aber wir machen das nicht so von oben herab und da drauf, sondern es ist halt ein Teil, dass wir uns ein bisschen strategisch da immer abstimmen. Gehen wir kurz auf diese vier AGs kurz ein. Also es gibt die Ökologie AG, die hat erstmal so Stadtteilspaziergänge gemacht. Die ist halt durch den Stadtteil gesagt, ach, was gibt's denn hier alles, hier Blumen und so, schön und alle möglichen Orte. Dann ging es sehr schnell darauf, so einen kollektiven Stadtteilgarten aufzubauen. Dann gab es da so eine Brache hinter einem ehemals besetzten Haus. Den hat man dann sich genommen und hat gesagt, jetzt ist hier ein Stadtteilgarten. kommt sehr, sehr gut an, weil die Leute so, ja, irgendwas pflanzen und irgendwie einen Space haben, wo man chillen kann oder sowas. Das, also mögen die Leute schon sehr gerne. Dann hat diese Ökologie AG, es gab da sozusagen eine Straße, wo sehr, sehr viele alte Bäume standen und der Bürgermeister hat irgendwie sich das in den Kopf gesetzt, die alle zu fällen wegen Parkraum. Und diese Ökologie AG hat sozusagen diesen Protest dafür oder dagegen angeführt und ist da reingegangen und hat gesagt, hier, wir müssen uns organisieren, es ist überall Flyern und Mobilisierung und sowas wieder. Am Schluss konnten wir das nicht verhindern, aber wir haben im ganzen Stadtteil Leute und über den Stadtteil hinaus Leute dazu aktiviert und gesagt, ey, das ist total scheiße, wir wollen das nicht. Gleichzeitig halt diese Ökologie AG sind mehr Leute da reingegangen und auch in den Stadtteilgarten, also es hat so ein nettes Spiel zusammengeführt. Dann gibt es die Frauen Divers und Kindertreff, heißt das. Die machen jeden Monat ein Picknick im Park oder wenn es Winter ist, dann nicht im Park. Machen aber generell so eine Intervention im öffentlichen Raum. Also sie sprechen Leute an, machen Plakate, also jetzt zum 25.11. oder zum 8.3. haben sie Plakate gemacht, haben sie Veranstaltungen gemacht und sowas. Und jetzt zum Beispiel gibt es zur Jinjia und Azadi so eine Plakatausstellung von denen. Und vor allen Dingen haben sie mit, wo ich später drauf eingehe, so einen Begegnungsort, einen autonomen Raum geschaffen, wo man sich erstmal treffen kann, auch generell durch diesen Brunch, den es gibt. Dort können Leute hinkommen, oder können nicht Leute, sondern Frauen, diverse Kinderpersonen da hinkommen und sich dort treffen. Dann gibt es noch die Kultur AG, die haben ein Straßenfest organisiert oder beteiligen sich auch an öffentlichen Straßenfesten mit musikalischen Beiträgen oder kulturellen Beiträgen. Die haben zum Beispiel als es diese Fällung gab, in Celle gibt es immer so einen kleinen Marathon, die haben dann so eine Theateraktion auf diesem Marathon gemacht, zur Kritik dieser Bäume oder so. Also so ein bisschen kulturell dabei. Machen aber auch politisch gesehen Themenspaziergänge, also gehen durch den Stadtteil, sagen hier, was ist hier, es gibt sehr viele Stolpersteine in diesem Stadtteil und weisen darauf hin und machen einmal im Monat einen kulturellen Abend, wo alle hinkommen können und dann wird da Musik gemacht oder Theater gespielt oder sowas. Genau, und der Kern eigentlich von dem ganzen Ding ist, dass diese Begegnungsorte AG, die hat halt gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen können, wo wir diskutieren können und uns organisieren können. Und die haben sich erst ein bisschen getroffen und dann gab es von drei Ecken durch irgendeinen Bürger, der da gewohnt hat, den Zugang zu so einer alten Kneipe, die wir dann für, 300 € zahlen wir im Monat Miete für einen Raum, der auf jeden Fall größer ist als das. In Celle ist das sehr wenig. Aber der war total runter und dann ging es halt wieder los. In den Stadtteil rein, öffentlich aufkündigen, hier, wir Kneipe, Begegnungsort, erkennt uns ja von da und da, renovieren, kommt doch her. Endresultat davon waren, dass wirklich der gesamte, nicht der gesamte Stadtteil, das wäre ziemlich voll, aber also Teile des Stadtteils gekommen sind und diesen Laden renoviert haben. Also wir selber haben da ein bisschen was gemacht, aber es waren größtenteils die ganze Zeit Leute, die da waren und diesen Raum renoviert haben und nachher auch gesagt haben, das ist unser Raum. Ich habe das hier angemalt oder da ein Brett angeschraubt oder was auch immer. Und jetzt haben wir da ein Café, sag ich mal, oder diesen Raum. Also einmal im Monat ist ein Café, aber es wird auch genutzt von allen möglichen Leuten. Also da kommen Freunde rein und sagen, ältere Gruppe, die trifft sich da, um eine Wohngruppe für ältere Leute zum Beispiel zu organisieren. Oder ein Nähcafé gibt es oder dies und das. Und da sind, also der Raum wird öffentlich genutzt, auch für politische Veranstaltungen oder sowas. Aber er wird größtenteils gefüllt, also von uns als Initiativkräfte da drin, aber ich denke mal, über die Hälfte der Sachen sind eigentlich von den Bewohnern, die sagen, ach, wir würden uns gerne zum Spieletreff treffen oder sowas. Ja, genau, das ist das schnell mal runtergerissen. Ein wichtiger Punkt war irgendwo, weil, ich hatte das ja gesagt, es ist schon so sehr die Initiative der Leute und nicht so von oben herab, dass dort diverse Leute waren, natürlich auch der Punkt Rassismus, Antisexismus, alles Mögliche, an dem Punkt aufgekommen sind. Und natürlich gehen wir nicht ran, ein Freund hat es, glaube ich, gesagt, so von wegen, ja, du sagst ein falsches Wort, also fliegst du hier raus, sondern wir gehen da schon oft in die Diskussion auf jeden Fall. Aber wir haben auch an einem Punkt gesagt, okay, wir müssen uns als Initiative gemeinsame Werte geben, klassisch linke Werte, sage ich mal so, aber das sozusagen verankert, damit halt solche Diskussionen weniger aufkommen und eigentlich das so ein bisschen klar ist, was wir eigentlich da sind. Das war auch so ein Prozess gemeinsam, nicht von Anfang, wir sind so und so, sondern ein gemeinsamer Prozess. Was auch die Freunde aus Göttingen gesagt haben, für uns ist natürlich wichtig, Stadtteilarbeit oder dieser Punkt der Arbeit in einem revolutionären Sinne funktioniert nur, wenn er vernetzt ist, bundesweit aufgebaut ist. Wir selber sind innerhalb von dieser Initiative Demokratischer Konfluralismus, wo halt so kurdische und deutsche Kräfte zusammen dieses Konzept versuchen zu arbeiten, dort organisiert. Aber wir sehen auch in dem Punkt, dass gerade an Basisarbeit wir uns viel, viel anders vernetzen müssen. Also auch mit den Freunden aus Göttingen oder aus anderen Initiativen, die bundesweit aufstehen, die vielleicht nicht in dieser Art von Organisierung vertreten sind, aber trotzdem müssen wir uns organisieren, um da überhaupt ein revolutionäres Potenzial zu ergeben. Ist alles sehr schön, was ich gesagt habe, glaube ich, aber der Punkt ist, dass wir an ein Limit der Mobilisierung und des Interesses gerade stoßen. Also es sind die gleichen Leute, die kommen, wir werden nicht mehr. Es ist größtenteils das bürgerliche Spektrum dieses Stadtteils, was wir organisieren konnten und nicht das prekarisierte und nicht migrantisches Publikum. Da sind alles voll Kurden, die Kurden sind da, aber in so einem Rahmen haben wir organisieren können. Und da sind wir nochmal in die Reflexion unserer Arbeit, gerade in Bezug auf revolutionäre Arbeit gestoßen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt, genauso wie die Freunde auch schon vorher angedeutet haben, in die Grundbedürfnisse der Leute gehen. Also elementar dort arbeiten, den Prekarisierten im Stadtteil halt zu sagen, okay, wir können irgendwie eine Form von Autonomie für eure Probleme auch schaffen. Und da natürlich, die Ansätze sind total toll, also die Richtung versuchen wir auch zu gehen, aber wir sind da genau in diesem Moment halt am Anfang. Das ist halt eine Sache. Das zweite haben wir gesehen, dass wir innerlich von den Leuten, die wir mobilisieren oder die sich an diesem Stadtteilinitiative beteiligen, wesentlich mehr Bildung machen müssen in systemkritische Linien. So, die Leute sind engagiert, die wollen dort etwas machen, aber politische Bildung ist wirklich sehr, sehr wenig. Und da natürlich nicht von oben herab, sondern verschiedene Konzepte darstellen, um eigentlich eine Radikalisierung voranzutreiben da drin. Wir wollen diese Initiative noch mehr bekannt machen, mehr andere Mobilisierungsformen und sowas da drin eigentlich finden. Genau, also das ist eigentlich der Punkt. Jetzt ist auch schon ein bisschen hin. Wir haben eine gute Verankerung geschaffen eigentlich. Wir haben einen guten Bekanntheitsgrad, eine Partizipation geschaffen durch verschiedenste Methoden. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, das wirklich auch eine revolutionäre oder kämpferische Linie zu führen. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen.
Vielen Dank an die ganzen Gruppen für die Inputs. Ja, ich glaube, es war für alle super interessant und konnten voneinander lernen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen mitgebracht aus dem ersten Teil oder die gerade in Gesprächen entstanden sind. Ja, wir haben uns das gedacht, jetzt nicht quasi mit vorne und Publikum zu machen, sondern dass wir alle miteinander diskutieren können. Deswegen haben wir es ein bisschen umgestellt. Und dann würde ich meinen Moderationspart jetzt abgeben an Ilio, der jetzt die Diskussion moderiert. Vielen Dank.
Schön, dass noch so viele da sind. Wie Kaya schon gesagt hat, es ist ein komplett offenes Publikum. Also ihr könnt alle Fragen an unsere GästInnen stellen. Ihr könnt offene Fragen in den Raum stellen. Ihr könnt einfach Ideen äußern und dafür ist dieser Raum da. Es ist wie so eine ganz kleine erste Nachbarschaftsversammlung. Das wäre es von mir. Wenn es mehrere Fragen auf einmal gibt, ich versuche eine Redeliste zu machen. Falls ich irgendwen übersehe, bitte schreit. Und das wäre es erstmal von mir.
Hi, ja, ich bin Simon aus Potsdam. Wir sind auch hier mit ein paar Leuten von der Gruppe Solidarisches Potsdam und sind halt auch in der Überlegung, halt so etwas ähnlich zu starten Richtung Stadtteilgewerkschaft. Eine konkrete Frage zu den Zeller-Leuten. Ihr habt ja eine ziemlich aufwendige Umfrage gemacht. Die Ergebnisse von dieser Umfrage spielen die noch so eine Rolle in den verschiedenen AGs? Also werden die da so Punkte abgearbeitet oder wie geht die damit um?
Oh, danke erstmal für die Frage. Die Ergebnisse der Umfrage waren schon interessant, wie ich gemeint habe, aber auch nicht so super krass, dass ich sagen, boah, wir haben eine riesen Erkenntnis gewonnen oder sowas. Aber konkret war zum Beispiel der Begegnungsort, das kam darin vor, innerhalb der Frauen, Diverspersonen und Kinder AG sozusagen. Dort werden schon diese Punkte abgearbeitet, was halt so um Sicherheit im öffentlichen Raum geht oder sowas, was man braucht, Austauschraum oder sowas. Also da werden die schon abgearbeitet. Und wir haben schon immer, wenn sozusagen so irgendwas sich gejährt hat oder sowas, immer wieder zurückgegriffen haben, gesagt, ey, es gab ja, wir hatten diese Veranstaltung zusammen, wir hatten ja diese Umfrage, das und das ist dabei rausgekommen, wo und wo sind wir da stehen geblieben. Aber so jetzt der konkrete Punkt sozusagen, dass wir sagen, ah, das müssen wir noch erreichen, das müssen wir erreichen, eher nicht, weil sich das sozusagen neu definiert hat in der AG und der Realität. So in der Begegnungsort, da waren dann, ist ein Riesenbrett, wo halt steht, das sind unsere Wünsche sozusagen da drin, aber das ist nicht mehr, was halt in der Umfrage sozusagen war oder Teile davon. Also wir haben diesen Prozess dann immer neu definiert in den Gruppen wieder sozusagen. Ja, genau. Aber, Entschuldigung nochmal, nach der Veranstaltung schon, also der, was wir gesammelt haben mit den Umfragen, waren in der Veranstaltung auch die Sachen, die wir als nächstes sozusagen angepackt haben.
Auch Rolf aus Potsdam. Ich würde die Frage noch mal ganz kurz noch mal erweitern, und zwar, was habt ihr denn für Fragen gestellt? Also, weil wir haben davor in der Pause drüber geredet, waren das jetzt eher offene Fragen, wo die Leute dann irgendwas erzählen, oder habt ihr euch vorher schon überlegt, was ihr da eigentlich wissen wollt, und habt ihr bei den Fragen auch euer eigenes Ansinnen auch noch mit reingepackt?
Also es war nicht so wie so eine klassische autonome Befragung oder sowas, war es nicht auf einen sehr linkes Ding gerichtet, sondern wirklich, also Frauen divers, das war also wirklich ein großer Themenschwerpunkt, was dort gebraucht wird. Dann ging es um Geld vor allem, dann ging es um Begegnung, dann ging es um Kultur. Also wir haben schon diese AGs, die wir nachher bilden wollten, waren in der Umfrage sozusagen drin. Und wir haben so Statistiken versucht zu sammeln. Also wie viel verdienen die Leute eigentlich? Also wir dachten zum Beispiel, Mieten ist voll das Problem, so, weil ja, Mieten ist immer ein Problem. Nach dieser Umfrage haben wir dann rausgekriegt, dass es überhaupt gar nicht ein Problem ist. Weil die Leute haben alle gesagt, ja, der Wohnraum ist eigentlich groß genug und die Miete ist eigentlich nicht so teuer. So, also da waren wir auch so, das ist jetzt strange, aber sowas. Also wir haben nicht klassisch links gebrandet, wir haben schon ein bisschen in Richtung versucht zu argumentieren von diesen AGs halt. Aber sonst, ja, so in der Richtung.
Weitere Fragen?
Ja, mehr so ein Gedanke noch dazu, weil wir auch am Anfang sehr viele Umfragen gemacht haben, also genau, und teilweise thematisch hat sich das entwickelt so, also wir haben auch am Anfang gesagt, so, okay, wir stellen uns in die Fußgängerzone und fragen einfach sehr allgemein, was bewegt euch? Haben danach irgendwie Umfragen gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, Miete ist so ein Thema, sind konkreter hingegangen, haben über Miete geredet, haben auch sehr viele so offene Treffs gemacht, Kaffee getrunken, gepicknickt und sowas. Und machen jetzt Beratung und sind, glaube ich, immer noch dabei, das so ein bisschen zu verstehen, weil ich glaube, je nachdem, wie du auch sozusagen in Kontakt gehst, mit was du, nach was du fragst, wie du dich selber vorstellst, werden Leute ganz unterschiedliche Sachen antworten. Und also die gleichen Leute. Wenn, also die gleichen Leute sagen bei einem Parkpicknick völlig unterschiedliche Sachen, als wenn du mit ihnen in der Beratung zusammensitzt. Weil wir sind auch so mit so einer sehr, glaube ich, am Anfang sehr naiven oder einfachen Vorstellung so rangegangen, sagen, wir machen jetzt mal eine Umfrage und danach wissen wir Bescheid über die Menschen oder über diesen Stadtteil. Und genau, ich würde sagen, das ist halt sehr vielschichtig oder sehr komplex, was Leute so bewegt. Je nach Methode kriegst du auch unterschiedliche Antworten. So.
Ja, daran anschließend, also aus meiner Erfahrung, nicht direkt aus Haustürgesprächen, aber einfach Gesprächen aus einem anderen Kontext. Meine Erfahrung ist ganz stark, dass Menschen gar nicht so groß denken wollen, weil sie auch oft sehr genau wissen, dass sie sehr eingeschränkt sind in dem, was sie eigentlich tun können, gerade jetzt. So, also finde ich zum Beispiel persönlich auch total wichtig für unsere Gruppe in Halle, also hinsichtlich zum Beispiel einer ersten Nachbarschaftsversammlung, wirklich auch eine große Utopie, die wir haben, darzustellen und zu sagen, das ist alles sehr unrealistisch gerade, aber wenn wir nicht uns die großen Fragen stellen, dann wird sich auch die große Sache nicht ändern. Ich glaube, das ist bei so Haustürgesprächen natürlich schwierig, aber oder schwieriger, ich wüsste jetzt nicht genau, wie man es konkret dann macht, aber genau, das ist mir gerade dazu noch eingefallen. Und ich wollte noch eine kleine Sache hinzufügen für die Gruppe hier in Halle und auch Leute, die hier in Halle irgendwie aktiv sind oder Lust haben, sich irgendwie zu dem Thema zu vernetzen oder mitzumachen, dass wir schon auch so den Konsens gefunden haben bei uns in der Gruppe, dass wir in mehreren Vierteln starten wollen und nicht nur in einem Viertel und parallel Nachbarschaftsversammlungen aufbauen wollen. Wir haben jetzt noch nicht konkret ein Datum zum Beispiel für eine erste Nachbarschaftsversammlung festgelegt, aber es gibt so ein paar Orte, zum Beispiel die Brache, beim Lila Drachen, in der Nähe vom Riebeckplatz. Das könnte zum Beispiel ein Ort sein für eine erste Nachbarschaftsversammlung, ein Thema, wo man sich so dran aufhängen kann für eine erste Nachbarschaftsversammlung. Genau, das wollte ich noch hinzufügen.
Dankeschön. Eine Frage an alle, die sich angesprochen fühlen, aber besonders auch an Perspektive Selbstverwaltung und Solidarisch in Gröpelingen. Wie geht ihr mit dem Spannungsfeld um zwischen offen kommunizieren, hey, wir sind Linke mit einem radikalen, revolutionären Anspruch und trotzdem aus der Szene rauskommen, nicht nur in Szenecodes reden und ja, die Leute nicht mit zu viel revolutionärer Propaganda verschrecken?
Witzig, dass du ausgerechnet uns jetzt ansprichst. Ich habe tatsächlich überlegt, kurz was dazu zu sagen. Eine Sache, die ich wichtig finde, die unsere Erfahrung gezeigt hat, ist, dass es in der Tat wichtig und sinnvoll ist, offen zu sein und zu zeigen, dass wir links sind und links denken. Weil quasi, wenn man sich versteckt und so tut, als wäre man gar nicht so radikal oder wäre ich gar nicht so links oder ist alles okay oder sind wir irgendwie bürgerlich, dann erreiche ich vielleicht andere Menschen, aber was gewinne ich damit? Also ich gewinne halt Menschen, die auf einer Grundlage, die wir am Ende gar nicht teilen. Das heißt, unsere Erfahrung ist, sag ruhig von Anfang an, wer du bist und was du willst. Vielleicht schreck ich ein, zwei Menschen damit ab, aber die Erfahrung bei uns war jetzt nicht, dass das irgendwie krass ist oder doll oder dass Menschen sich da ganz doll von verstrecken lassen. Ich laufe ja nicht durch einen Stadtteil und sag, Staat abschaffen und Revolution jetzt, sondern ich sage, Kapitalismus ist ein großes Problem für uns, das sollten wir überwinden, dann geht es uns allen besser. Also das ist eine Frage, wie ich das auch ausspreche. Die verbindenden Aspekte, das ist ja das Schöne, die sind ja bei allen da in der Klasse. Das heißt, die muss ich aber, also macht Sinn, die zu finden und die anzusprechen und nicht die Maximalziele anzusprechen, sondern halt erstmal die Grundlagen und von da aus zu gehen. Und da würde ich sagen, die Erfahrung, dass viele Menschen damit gut erreichbar sind. Nicht, dass alle sagen, yo, teile ich, aber auch nicht so, dass sie sagen, nee, da bin ich jetzt raus.
Dem würde ich mich weitestgehend anschließen und ich will auch in den Vordergrund stellen, dass wir natürlich irgendwie ehrlich auftreten müssen und auch das transparent machen müssen, wer wir sind und uns nicht irgendwie hinter irgendwas verstecken, um irgendwie Einfluss zu üben, so nach dem trotzkistischen Maßstab. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn man jetzt gerade auch konkret in einem Gespräch irgendwie immer als erstes auch die Gemeinsamkeiten sucht und diese findet man immer, dann kommt man auch schnell auf gemeinsame Punkte, indem man sich irgendwie einig ist, indem man irgendwie sehen kann, wo können wir zusammenkämpfen und aber auch vielleicht ab einem gewissen Punkt sagen muss, okay, wir sind uns dann uneinig, wir unterscheiden uns da, aber trotzdem können wir vielleicht auf Augenhöhe miteinander hier diskutieren. Beziehungsweise ab einem gewissen Punkt natürlich dann auch klare Grenzen aufzeigen muss, also Grenzen der Zusammenarbeit.